Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute gilt es, einen Preisträger zu feiern. Gerade hat die jüdische Gemeinde von der Landeshauptstadt Wiesbaden den Kulturpreis 2020 für ihre Veranstaltungsreihe Tarbut bekommen. Sie bereichere jedes Jahr aufs Neue die Kultur der Stadt mit einer explizit jüdischen Perspektive. So begründete die Jury ihre Wahl. Und deswegen gleich als erstes herzlichen Glückwunsch an unseren heutigen Gast, den Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde, Steve Landau. Guten Abend, Herr Landau.
Guten Abend.
Herr Landau, im 13. Jahr seines Bestehens hat Tarbut den Preis bekommen und damit dargelegt, dass es in Wiesbaden Zeit für jüdische Kultur gibt. Wann hat die jüdische Gemeinde denn beschlossen, dass es hier diese Zeit geben darf und soll? Und muss.
Ja, also es ist schön, dass ich heute hier bin. Wenn man aber alle Menschen dabei haben möchte, die daran beteiligt sind, wäre das Studio hier zu klein. Also ich habe das ja nicht alles alleine gemacht. Es entstand tatsächlich vor 13 Jahren. Also im Judentum, sag mal, wir sind Bar Mitzwa geworden, also Sohn der Pflichten, Sohn der Gebote. Das ist das Alter, in dem man im Judentum sozusagen religionsmündig ist. Und das hatten wir auch so im Grußwort geschrieben, dass wir nun endlich Bar Mitzwa sind. Also es entstand tatsächlich im Rahmen, ja, wir hatten eine Sitzung und haben überlegt, wie können wir damit anfangen, und haben anlässlich 70 Jahre Israel eine Veranstaltungsreihe angeboten, die sehr israellastig natürlich war, mit sehr vielen Menschen, die eben aus dem israelischen / jüdischen Bereich kamen, und zu eine Veranstaltung. Ich glaube, die Eröffnung war das sogar, hatten wir ein großes Fest auf dem Schlossplatz, hatten ein Pavillon stattgebaut, und es kam an dem Tag, also es waren verschiedene Institutionen beteiligt, der Freundeskreis Quasaba, die Volkshochschule, da konnte man sich den Vornamen auf Hebräisch schreiben lassen, Deutsch-Israelische Gesellschaft, es kamen Schwestern der Evangelischen Kirche aus Darmstadt, kamen also sehr viele Menschen aus der zivilen Gesellschaft und jüdische Einrichtungen. Und an dem Tag kamen über 4000 Menschen auf dem Schlossplatz zusammen. Nicht alle gleichzeitig natürlich, dafür ist der Schlossplatz zu klein, aber im Laufe des gesamten Tages gab auch Essen und Darbietung auf der Bühne. Und es war eine ganz normale Veranstaltungsreihe, wie Sie jetzt auch kennen. Aber ein Jahr darauf, also für das nächste Jahr, 2009, wurden wir ermutigt von mehreren Stellen und haben dann eben die Reihe dann Tarbut, Zeit für jüdische Kultur, ins Leben gerufen.
Von welchen Stellen wurden Sie da ermutigt? Von den Wiesbadener Kultur,
genau.
Leben,
ja.
Menschen?
Also sowohl gemeindeintern als auch extern, und insbesondere von dem Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden wurden wir also ermutigt, in diese Richtung weiterzumachen, und wir kooperieren auch gemeinsam mit dem Kulturamt. Seit 13 Jahren.
Ja, bevor wir uns über Konzepte und Programme unterhalten, bitte mal eine kurze Definition des Begriffs, was ist unter jüdischer Kultur jetzt genau zu verstehen?
Ja, also vielleicht fange ich auch mit dem Wort Tarbut an, weil das ein hebräisches Wort ist. Also wir zwingen hier die Mehrheitsgesellschaft, ein bisschen Hebräisch zu lernen. Tarbut heißt einfach Kultur. Und diese Zeit für jüdische Kultur, also jüdische Kultur, ja, es ist, der Begriff ist schwer zu definieren, weil jüdische Kultur ist Jahrtausende alt und umfasst etliche, also sehr viele unterschiedliche Kulturen auch. Aber es war für uns wichtig, das originär rüberzubringen. Das ist ja auch das, was in dem Text, den Sie eben gelesen haben, dass eben diese jüdische Perspektive da ist. Es gibt ja kein Copyright auf Judentum, da kann mehr oder weniger jeder alles mitmachen. Und ich war schon auf Konzerten oder Vorträgen, wo ich gedacht habe, nee, das trifft nicht den Nagel auf den Kopf, wie man so schön sagt, sondern es muss halt eben, wie gesagt, originär sein. Das war uns also ein wichtiges Anliegen. Und diese Sichtbarkeit in allen Facetten, das war auch eine Motivation.
Wie haben Sie die jüdischen Kulturwochen denn konzipiert? Was sollte da alles zu sehen und zu hören und zu erfahren sein?
Wichtig war es uns, mit einer Ausstellung anzufangen, und zwar in der Mitte der Bürgerschaft, im Rathaus. Und das ist uns in den letzten 13 Jahren auch immer gelungen. Wir hatten mal eine Ausstellung über 500 Jahre Judentum am Bosporus, also sprich in der heutigen Türkei. Wir hatten über Displaced Persons, vielleicht kann ich nachher noch zu was sagen, sehr unterschiedliche Ausstellungsthemen. Und dann eine Mischung von den verschiedenen Kunstformen, sowohl von Film über Theater, über Lesungen und natürlich Konzerte, aber im Mittelpunkt auch ein Tag der offenen Tür in der jüdischen Gemeinde. Die wenigsten Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden kennen überhaupt einen jüdischen Menschen. Und mal jüdisches Gemeindeleben auch hautnah zu erleben und auch mal die Synagoge zu sehen, das ist leider bei uns nicht so einfach mit dem Zugang, wobei wir immer jüdische, also während den Veranstaltungen der Gemeinde auch nicht jüdische Menschen da haben. Aber viele haben vielleicht eine gewisse Hemmung und am Tag der offenen Tür ist es den Menschen vielleicht eine Erleichterung. Ja.
Welche Schwerpunkte setzen Sie denn in Ihren Programmen?
Ja, so einen richtigen Schwerpunkt gibt es an für sich nicht. Also wir versuchen schon verschiedene Aspekte der jüdischen Kultur. Wir haben zum Beispiel sehr viele Themen, wo es um das Zusammenleben von Juden und Muslimen zum Beispiel zu tun. Da haben wir auch im Bereich des Lehrhauses auch immer wieder Vorträge über jüdisches Leben in muslimischen Ländern. Die Reihe haben wir Juden unter dem Halbmond genannt. Aber auch vielleicht solche kleinen Perlen, die der Wiesbadener Bevölkerung noch vorenthalten gewesen sind. Also Künstlerinnen und Künstler, die man so im Alltag nicht begegnet. Das war uns also ein Anliegen. Also sind jetzt keine, auch die Filme sind jetzt keine sogenannte Blockbuster, die man jetzt im Privatfernsehen sehen kann, sondern tatsächlich kleine Dokumentarfilmperlen, wie gesagt, die man so nicht begegnet.
Und Künstler aus welchen Bereichen?
Also sowohl im Theaterbereich, da haben wir eine sehr schöne Inszenierung auch gehabt, wie auch musikalisch, also beide in den zwei Bereichen. Wir hatten auch Dokumentarfilme aus Israel, die Filme mit deutschen Untertiteln versehen haben. Also sehr, sehr unterschiedlich.
Und wählen Sie die Programme aus oder wie passiert das?
Ja, also manchmal kommen diese Programmpunkte einem zugelaufen auch. Also viele nennen auch Tabut inzwischen ein Festival, obwohl wir kein Preisausschreiben haben. Aber wir haben natürlich schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, zumindest in der jüdischen Szene. Und Dr. Gutmark, der bei uns Mitglied des Vorstandes ist, ist auch unter anderem unser Kulturdezernent und gemeinsam gestalten wir das Programm.
Ja. Und wie ich gesehen habe, haben Sie dann Unterstützung vom Zentralrat der Juden in Deutschland, in Berlin. Und was unterstützen die denn? Also wahrscheinlich teure Sachen. Aber die Frage ist auch, wie unabhängig sind sie mit ihrem Programm in Wiesbaden?
Also das, was der Zentralrat unterstützt hauptsächlich, sind die Konzerte. Das heißt, der Zentralrat hat ein Kulturprogramm. Da müsste ich nochmal nachschauen, seit wie vielen Jahren, aber auch mehr als auf jeden Fall 10, also seit wir da sind, gab es sie schon. Und die jüdischen Gemeinden haben also die Möglichkeit, aus einem Katalog sich Konzerte auszusuchen. Dem Zentralrat ist es genauso wichtig wie uns, eben jüdisches Leben sichtbarer zu gestalten, sichtbarer zu machen. Und aus diesem Katalog können wir uns Konzerte aussuchen, die der Zentralrat eben fördert. Das heißt, sie übernehmen einen Teil der Gage oder teilweise komplett oder teilweise bleibt eine kleinen Finanzbedarf, den wir dann decken. Die haben uns dieses Jahr sehr unterstützt bei der Ausstellung, die wir gezeigt haben. Das war ja dieses Jahr eine sehr große Herausforderung, eine Ausstellung zu zeigen. Es konnte nicht im Rathaus gezeigt werden. Da hatten wir diese sogenannten koschere Cartoons mit Jui Louis, die auch eine sehr ernsthafte Seite haben. Da hatte ich Kontakt mit dem Zentralrat, weil diese Ausstellung wurde vom Zentralrat konzipiert. Es ging nachher um Copyright, um Rechte und so weiter. Aber um Ihre Frage sehr eindeutig zu beantworten, wir sind vollkommen unabhängig einer höher gestellten jüdischen Stelle wie der Zentralrat der Juden in Deutschland. Also wir müssen auch die Konzerte gar nicht nehmen, wenn wir nicht wollten. Aber es ist natürlich finanziell ein sehr großes Entgegenkommen für uns, eine Erleichterung.
Ja. Und ansonsten beobachten Sie die Kulturszene und denken, oh, das wäre doch was für unser nächstes Tabut.
Genau, also Tabut läuft neben meiner Arbeit, könnte ich sagen. Also es nimmt jetzt es sollte nicht zu viel Raum einnehmen, denn als Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde habe ich auch andere Aufgaben. Aber tatsächlich ist es so, dass man das so 1,5 Jahre, 2 Jahre voraus sagt, oh, das könnte was sein. Und wir haben jetzt schon im Dezember das neue Kulturprogramm des Zentralrates bekommen. Das heißt, da kann man sich schon mal die Konzerte aussuchen. Parallel bewerben sich in Anführungszeichen auch andere Musikgruppen oder Menschen, die Interesse haben, in unser, in unsere Kulturreihe aufzutreten.
Sie haben ja insgesamt viele Veranstaltungen. Ich habe sie jetzt nicht durchgezählt. Sie wissen das wahrscheinlich auswendig.
Nein.
Also es sind eine ganze Menge, wahrscheinlich zwei Dutzend, oder? Könnte das so hinkommen?
Also wenn man alle Filmvorstellungen mitzählt und das, was wir im Jüdischen Lehrhaus im zweiten Halbjahr haben, kommt das wahrscheinlich so hin, ja.
Und wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Also im Büro sind wir, ich muss tatsächlich auch immer wieder zählen, wir sind 3,5 Kräfte im Büro. Wobei eine Kollegin sich mit der Sozialarbeit auseinandersetzt, die andere ist mehr für das Interne und das, was man Integration so als Oberbegriff hat, und eine Halbtagskraft, die für dafür da ist, dass das Büro einfach weiterläuft, und dann meine Wenigkeit. Das heißt, die anderen sind mit Tarbut am Rande teilweise beschäftigt, beziehungsweise wenn es auch darum geht, mal Ehrenamtliche hinzuzuziehen, die uns ja teilweise unterstützen, wenn wir mal einen Weinausschank beim Konzert haben oder ähnliches. Ansonsten läuft das tatsächlich über meinen Tisch dann gemeinsam mit Dr. Gutmark.
Neben Film, Literatur, Kunst und Musik spielt das Lehrhaus eine prominente Rolle. Sie haben es gerade eben schon erwähnt. Es will Aspekte jüdischer Kultur vermitteln bzw. Menschen dazu bringen, die kennenzulernen. Können Sie uns bitte was über das Lehrhaus sagen? Das ist ja ein altes Konzept aus den 20er Jahren.
Genau, also aus den 1920er Jahren, gegründet in Frankfurt. Es gab aber eine Dependance in Wiesbaden. Da haben wir auch Spuren von gefunden, auch wenn sie sehr rar sind. Wir sind mittlerweile im 15. Semester, also sprich das zweite Semester ist jetzt zu Ende gegangen. Wir werden im 16. Semester im ersten Halbjahr 2021 sein, mit einem besonderen Programm. Ich glaube, wir kommen noch darauf zu sprechen, welches Thema wir haben werden. Und ja, das Lehrhaus war auch in dem Bereich ein bisschen weg von der, sage ich mal, Kultur, ein bisschen weg von der Musik, mehr inhaltlich, also mehr Religiöses, mehr Historisches. Und auch da haben wir festgestellt, dass, so wie ich es am Anfang gesagt habe, gar kein Copyright darauf gibt. Jeder kann erzählen, was er will. Ich hatte mal einen Vortrag gehört zum Thema jüdische Friedhöfe und es stimmte nicht alles, was dort gesagt worden ist. Es waren auch keine jüdischen Menschen, die das gemacht haben. Also auch hier geht es um den Begriff originär. Es war uns also wichtig, in dem Fall auch verschiedene Sichtweisen des Judentums und die Pluralität im Judentum auch darzulegen.
Das ist bestimmt auch alles hochinteressant für nicht-jüdische Kulturinteressierte, weil sie da Informationen bekommen, die sonst nicht so einfach zugänglich sind. Denn man weiß ja nicht, wo soll man anfangen, wenn man sich dafür interessiert.
Genau. Also
für diese Inhalte, ja.
Also das Publikum ist sehr unterschiedlich. Also sowohl ein jüdisches als auch ein nicht-jüdisches. Das ist auch, in einem Haus begegnet man sich ja auch. Und es sind ja auch Gespräche, die dort stattfinden. In diesem Halbjahr haben wir überwiegend das Programm online schalten müssen aufgrund der Kontaktbeschränkungen, waren aber tatsächlich nicht bereit, jetzt einfach zu pausieren. Und nach kleinen technischen, teilweise Anlaufschwierigkeiten, läuft das inzwischen sehr, sehr gut. Und sind Themen wie dieses Halbjahr jüdische Medizinethik. Wir haben aber auch Themen über Wahrheit und Lüge in der Politik, mit der Jüdin Anne Arendt in Kooperation mit der Volkshochschule. Hatten aber auch eine Online-Weinverkostung, die sehr erfolgreich gelaufen ist, wo man über Israel als Weinanbaugebiet etwas lernen konnte, aber auch im November, im Teil-Lockdown zumindest mal, sich auch etwas gönnen konnte. Also sehr unterschiedliche Themen. Auch da das Zusammenleben zwischen Juden und Muslime, was teilweise wirklich ziemlich unbekannt ist in den jeweiligen Ländern, haben wir einen sehr, sehr guten Referenten, Oliver Glatz, der Judaist und Islamwissenschaftler ist. Da hatten wir dieses Jahr das Thema Wut und Zorn, Mitleid und Erbarmen. Das ist Teil eines Zitats eines ägyptischen Intellektuellen. Also es ging um die arabische Reaktion auf die Shoah. Also auch da ein Thema, mit dem sich wahrscheinlich die Mehrheitsbevölkerung hier sich nicht auseinandersetzt, die für uns aber maßgeblich sind und Teil unserer Identität auch darstellen.
Ja, es ist ja sehr schade, dass wahrscheinlich viel weniger Menschen diese Programme jetzt sich zu Gemüte führen konnten, aus den bekannten Gründen, also weil online ist nicht jedermanns Sache. Gibt es denn eine Möglichkeit eigentlich, die nochmal zu wiederholen? Also gerade diese Lehrhausbeiträge.
Ja, also es ist tatsächlich schwieriger aufgrund des Datenschutzes, weil teilweise sieht man ja die Menschen, die in so einer Konferenz sind, die sieht man dann. Dann müsste man sich von jedem die Genehmigung holen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben tatsächlich nur Live-Veranstaltungen und die Vorträge werden nicht aufgezeichnet und online gestellt. Das haben wir nicht gemacht.
Sind Sie mit der Resonanz aber zufrieden, trotzdem, trotz allem?
Ja, ich bin immer, es ist sehr schwer, mich zufriedenzustellen. Aber sagen wir mal, von den Rückmeldungen her, dass die Menschen, die dort sind, sind zufrieden.
Ja.
Und teilweise wünscht man sich natürlich immer hier und da ein bisschen mehr Menschen. Aber ich sage mal, für eine Online-Veranstaltung, wo man zwischen 40 und 60 Teilnehmende hat, kann man, glaube ich, zufrieden sein.
Ja.
Und manchmal ist es mehr Qualität statt Quantität. Das ist auch in Ordnung.
Eben, eben. Ich könnte auch meine Frage noch präzisieren. Ja. Sind Sie nicht ganz unzufrieden mit der
Resonanz? Ich bin nicht unzufrieden. Das ist schon mal gut.
Bei uns ist jetzt Zeit für Musik. Herr Landau, Sie haben uns heute verschiedene Titel mitgebracht, zum Beispiel diesen von der Gruppe Sister Nagila, die in Wiesbaden hätte auftreten sollen, was aber leider aus den bekannten Gründen nicht möglich war.
Ja.
Möchten Sie was dazu sagen?
Also Sister Nagila, das wäre auch hier etwas, was eine Band, die vielleicht zumindest in Wiesbaden nicht so bekannt ist, die aus ihrem Album, die kann man teilweise, ich weiß gar nicht, darf man im Radio Werbung machen, also es gibt verschiedene Online-Musikdienste, die man abonnieren kann oder wo man ihre Lieder aus dem Album Urup, was bedeutet in Persisch, auf Persisch Sonnenuntergang, und diese Musikstile, also sprich iranisch und israelisch, / jüdisch mit Jazzklängen vermischt, hätte, glaube ich, den Menschen hier mal was näher gebracht, dass auch gerade Iran und Israel gemeinsam auf der Bühne sind. Und dieses Lied Shalom Aleichem wird am Schabbatabend gesungen und ich fand die Interpretation einfach wunderschön.
Und das hören wir jetzt. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Steve Landau von der jüdischen Gemeinde Wiesbaden. Herr Landau, Sister Nagila ist eine Gruppe, die Jazz mit Klezmer verbindet. Ich hätte mich gar nicht getraut, hier eine Klezmer-Musik zu spielen, um dem Klischee zu entgehen. Sie haben die aber mitgebracht. Also, Ausnahmen gibt es immer, ja?
Ja. Jazz und Klezmer geht, wenn das eine iranisch-israelische Band ist, dann passt es für mich wieder.
Ja, aber sonst bitte nicht immer im Zusammenhang mit jüdischer Kultur, nicht immer Klezmer, es gibt auch noch was anderes. Ja?
Das stimmt.
Tarbut findet traditionell in der Zeit von September bis Dezember statt. Wie sieht es denn in den anderen 8 Monaten des Jahres aus? Wo findet man jüdische Kultur?
Ja, einmal über das jüdische Lehrhaus, das wir erwähnt haben. Und das war auch für uns diese Unterüberschrift sozusagen, so Tarbut, so wird es kurz genannt. Und die Unterüberschrift, die Zeit für jüdische Kultur, sollte tatsächlich, war ein Appell an uns erstmal, dass die Zeit auch für uns gekommen ist, jüdische Kultur sichtbarer zu machen mit einer Veranstaltungsreihe. Und wiederum, dass sich die Menschen sich die Zeit nehmen für die jüdische Kultur. Denn jüdische Kultur findet das ganze Jahr über statt. Natürlich nicht ganz so sichtbar für die Bevölkerung wie während der Veranstaltungsreihe.
Werden Sie mal bitte konkret.
Also wir haben in der Gemeinde knapp 30 Veranstaltungen jede Woche. Das ist natürlich alles noch vor Corona. Im Moment ist wie überall auch alles etwas, hat man die Pause-Taste gedrückt. Und da findet jüdische Kultur statt. Wir haben regelmäßig Konzerte und die Mitglieder gestalten auch selbst kulturelle Veranstaltungen. Wir haben eine Tanzgruppe, wir haben einen Chor, wir haben eine eigene Theatergruppe. Und die sind sehr aktiv und sind auch schon öffentlich aufgetreten, beziehungsweise wenn Auftritte in der Gemeinde sind, sind immer nicht jüdische Gäste da, Freunde, Bekannte und so weiter.
Davon kriegen wir Wiesbadener Bürger relativ wenig mit. Machen Sie genug PR oder wie kann man darauf aufmerksam machen?
Ja, also das Gemeindeleben ist natürlich wie es so schön heißt, für die Gemeindemitglieder, wie der Name schon sagt.
Also es ist intern, ja?
Zum Teil intern, aber wir haben auch externe Veranstaltungen und da laden wir ein. Wir haben auch Kooperationsveranstaltungen mit anderen Trägern und da wird natürlich eingeladen und die Resonanz ist da sehr gut. Also sprich, wir sind ausgebucht. Wir haben das Gemeindezentrum ist nicht riesig und da ist der Raum regelmäßig schon sehr voll, wenn Veranstaltungen stattfinden.
Wie sieht es denn in der Gemeinde aus? Gibt es kulturelle Aktivitäten, wenn man von den Festen absieht? Also, dass die Mitglieder der Gemeinde bestimmte kulturelle Aktivitäten?
Ja. Also wie gesagt, in dem Theater, in der Theatergruppe und im Chor und das Spannende ist, es sind ja nicht alles jüdische Menschen dort, das heißt auch da begegnen sich verschiedene Kulturen. Wir haben sehr viele Mitglieder aus der ehemaligen Sowjetunion, die sich aber sehr stark religiöse Themen auch angenommen haben und sie halt im szenisch umgesetzt haben auf eine sehr lustige Art und Weise, immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Also da findet Kultur statt.
Aber geschieht das alles unter dem Dach der jüdischen Gemeinde?
Ja.
Also es gibt keine Kulturaktivitäten jetzt außerhalb?
Es gibt andere Träger, die sicherlich auch mal was Jüdisches sagen, aber in unserer Gemeinde läuft das so ab, wie ich es geschildert habe.
Genau. Mhm. Ist die Reihe Tarbut eigentlich ausbaufähig, wo die doch so gut läuft und so viel Resonanz hat?
Ja, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen im Vorfeld. Also wir sind der Meinung, dass eine komprimierte Reihe sinnvoller ist, als wenn wir jetzt Tarbut das ganze Jahr über hätten. Das ist das, was wir oft zu hören bekommen. Am Ende eine Reihe, dass die Besucherinnen und Besucher sagen, Mensch, ihr müsst Konzerte das ganze Jahr über anbieten. Aber wir haben ja vorhin über die personelle Situation in der Gemeinde gesprochen, dass wir überhaupt nicht so schultern. Also Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Gemeindearbeit und Tarbut zählt zu dieser, zum Teil Öffentlichkeitsarbeit. Und ich denke, es ist von September bis Dezember ein sehr großer Zeitraum, der uns sehr stark beansprucht.
Ja, dann lassen Sie uns mal in gebotener Kürze, weil wir hier nur eine Stunde haben, über die Gemeinde sprechen. Vor fast 10 Jahren haben wir uns in der Blauen Stunde über die jüdische Gemeinde unterhalten. Damals gab es knapp 800 Mitglieder. Die meisten waren aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen. Wie sieht es denn heute aus? Wie hoch ist die Mitgliederzahl mittlerweile? Kommen immer noch Menschen aus der Sowjetunion und wie stellt sich, also ehemalige Sowjetunion, und wie stellt sich jüdisches Leben in Wiesbaden heute dar? Also das ist wirklich ein sehr großes Thema und deswegen können Sie uns nur ein paar Hinweise geben.
Ja. Also die Gemeinde ist etwas gewachsen, beziehungsweise die Zahl ist konstant geblieben. Wir sind jetzt um die 850. Es liegt auch daran, dass die Zuwanderung nicht so leicht gemacht wird, wie es vorher war. Ich habe mir ja das Interview jetzt nochmal angehört. Und es gibt ein Punktesystem, das erfüllt werden muss. Die Mitglieder, die zu uns kommen, müssen gute Prognose haben, was Integration, Sprache und so weiter. Das ist ziemlich kompliziert. Aber ich habe es vorhin erwähnt, wir haben knapp 30 Veranstaltungen. Das ist auf jeden Fall gewachsen. Und alle laufen recht gut. Die religiös-soziale Betreuung der Mitglieder ist nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Und das, was zugenommen hat, ist schon das, was man im Allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit nennt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Gruppen, die uns besuchen. Ich glaube, wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Also es ist anspruchsvoller geworden und der Antisemitismus macht uns zu schaffen. Das sind alles Themen, die mehr in mein Arbeitsfeld gerückt sind. Und das kann ich nicht beeinflussen. Das sind Einflüsse von außen, die wir aber in irgendeiner Form schultern müssen. Das heißt, wir kriegen sehr viele Anfragen.
Lassen Sie uns gerade noch mal über die Altersstruktur sprechen. Wie viele, ist das gemischt, wie viele Junge, wie viele Alte?
Also ich habe das mal verglichen zur Altersstruktur in Deutschland. Und die jüdische Gemeinde ist wie eine kleine Insel und repräsentiert Deutschland ganz gut. Das heißt, wir haben natürlich eine Überalterung, weniger junge Menschen. Ich glaube, wir haben, ich habe das mal geschaut, ich glaube über 80, also Menschen, Mitglieder, die über 80 Jahre alt sind, und Mitglieder zwischen 0 und 18, da ist die Gruppe gleich groß. Ja. Und dazwischen, also es ist der Durchschnitt wie in Deutschland auch. Da haben wir keine Gruppe, die besonders herausragt.
Ja. Ich weiß, dass Sie die jüdische Gemeinde, Ihre jüdische Gemeinde im Blick haben. Aber die Frage ist nur, wie viele Juden gibt es in Wiesbaden überhaupt? Haben Sie da eine ungefähre Ahnung?
Also ich denke, dass alle, die jüdisch sind, die wirklich Interesse daran haben, auch Mitglieder der Gemeinde sind. Ich kenne selbst vielleicht 4, 5, die nicht Mitglied in unserer Gemeinde sind, die sich aber durchaus als jüdisch bezeichnen, die auch manchmal sogar die Gemeinde besuchen, aber viel aus verschiedenen Gründen eben nicht Mitglieder sein wollen. Die Frage kann ich nicht beantworten. Also ich sage jetzt mal, vor allem die Zuwanderer, die werden automatisch, also wenden sie sich an die Gemeinde und werden Mitglieder der Gemeinde und wollen es auch.
Und jetzt ein garantiert klezmerfreies Lied, in dem Joe Dassin offen für das Unbekannte die Avenue herunterschlendert, Les Champs-Élysées. Herr Landau, hören Sie dieses Chanson, das Sie uns mitgebracht haben, besonders gern?
Ja, also Joe Dassin ist einer meiner Lieblingssänger. Ich war wahrscheinlich einer der ersten Lieder, die ich überhaupt gesungen habe als Kleinkind. Ich bin in Paris aufgewachsen und Joe Dassin ist auch ein jüdischer Sänger. Und das war mir also auch, als Sie nach Musikwunsch gefragt haben, war das erste Lied, das mir einfiel, dass ich gesagt habe, ach, das möchte ich ganz gerne haben.
Prima. Und wir möchten das jetzt auch gern hören.
Wunderbar.
Schöner Ohrwurm, Herr Landaus, werden wir jetzt permanent noch mitsingen. Radio Rheinwelle 92,5 und die Blaue Stunde. Und Steve Landau ist zu Gast, der uns jetzt erklärt, ob und wie sichtbar die jüdische Gemeinde in Wiesbaden ist. Das haben Sie ja vorhin schon gesagt, darüber reden wir später. Jetzt ist der Moment, Herr Landau.
Ja, also ich denke, durch die Anerkennung der Stadt mit dem Kulturpreis ist natürlich die Sichtbarkeit und irgendwann soll es ja auch eine Preisverleihung geben. Jetzt kommen wir ja nicht dazu aufgrund der bekannten Gründen. Also ich denke schon, dass die jüdische Gemeinde sichtbar ist. Nicht nur mit der Reihe Tarbut, sondern auch mit dem jüdischen Lehrhaus, mit den, wie gesagt, über 80 Gruppen, die uns jedes Jahr besuchen. Das heißt, es kommen teilweise Schülerinnen und Schüler zweimal. Die kommen dann in der 10. Klasse teilweise wieder und sagen, ach, ich war schon mal da in der 4. Ich habe Kindergartenkinder, die kommen. Ich habe verschiedene Berufsgruppen, die kommen. Polizeistudierende, die regelmäßig kommen. Also ich denke, jüdisches Leben ist in Wiesbaden sichtbar.
So sichtbar, wie Sie das gerne hätten?
Nein. Sicherlich nicht. Das habe ich vorhin erwähnt, ich bin ein sehr kritisch denkender Mensch und bin selten zufrieden. Aber ich denke schon, dass es sichtbarer ist als vor 20, 30 Jahren. Es ist auch eine neue Generation, die jetzt heranwächst.
Ja, ja, aber bitte werden Sie mal konkret. Also wo fehlt es Ihnen denn? Wo fehlt es denn an Sichtbarkeit?
Ja, ich denke, das Judentum wird oft zusammen mit dem Antisemitismus in Verbindung gebracht oder mit der Shoah in Verbindung gebracht. Und das ist das, was wir als Jüdinnen und Juden in Deutschland sagen, wir sind keine Opfer, wir können jüdisches Leben gestalten. Wir sind ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft seit 1699 Jahren und 4 Tagen. Ich kann ja diesen Edikt von dem Kaiser Konstantin, der am 11. Dezember 321 eben erlassen hat. Und das heißt, jüdisches Leben gibt es in Deutschland seit 1700 Jahren bald. Und es wird auch Zeit, dass wir sichtbarer werden und dass die Menschen sich auch Zeit nehmen für jüdisches Leben.
Ja, Sie sprechen da etwas an, was mich sehr beschäftigt, eben diese Frage genau, ob jüdisches Leben in der Stadt jenseits des Themas Shoah ausreichend wahrgenommen wird. Wir haben hier eine bemerkenswerte Erinnerungskultur. Deutlich wird das in der Öffentlichkeit immer im Januar aus Anlass des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Aber abgesehen davon, also Sie haben es gerade angesprochen, zu wenig.
Ja, also die Shoah ist natürlich Teil unserer DNA und wir haben alle Angehörige, die in der Shoah waren und ermordet worden sind. Wir haben in der Gemeinde selbst zahlreiche Mitglieder, die noch vor Kriegsende geboren sind. Wir kümmern uns auch ganz besonders um diese Personenkreis. Wir haben gemeindeintern auch Gedenkveranstaltungen. Wir gehen aber nicht exhibitionistisch damit um. Also sind wirklich gemeindeinterne Geschichten. Der 9. November ist natürlich ein Tag, den wir gemeinsam mit der Landeshauptstadt Wiesbaden, eine Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, gestalten. Das auch seit mehreren Jahrzehnten. Das ist, wissen Sie, das Judentum ist keine missionarische Religion. Also wir gehen nicht sehr stark nach außen. Das Judentum lebt seit Jahrhunderte, Jahrtausend mit anderen Völkern. Teilweise muss man auch sagen, unter andere Völker. Wir wurden ja meistens beherrscht. Wir haben keinen Anspruch auf Wahrheit. Wir haben nichts zu verkünden für diese Welt. Wir haben auch keinen Stand in der Fußgängerzone. Das heißt, das, was wir machen, bezieht sich auf das Lernen. Und ja, damit erreicht man vielleicht nicht alle, aber das Judentum definiert sich auch über Lernen. Das heißt, das Lehrhaus ist dafür da, um zu lernen. In der Reihe Tarbut, Zeit für jüdische Kultur, lernt man auch etwas. Und das ist also für uns wichtig, dass dieser Exhibitionismus nicht im Vordergrund steht.
Die Erinnerungskultur muss natürlich so bleiben, wie sie ist. Es muss nur etwas, oder nicht?
Ja, doch. Reden Sie weiter.
Also weniger will auch niemand.
Ja, man muss aufpassen, dass kein Erinnerungstheater teilweise stattfindet, was wir bemängeln, dass die Gedenkstätten nicht zu Kranzabwurfstellen gemacht werden oder umfunktioniert werden. Also das ist eine Form der Aufmerksamkeit, die wir nicht wollen. Ganz bewusst. Es geht eher um politische Bildungsarbeit in dem Fall.
Und Sie haben ja schon gesagt, wie Sie wahrgenommen werden wollen. Wie kriegt man das denn hin? Was fehlt da? Was muss getan werden?
Also ich denke, mit den zuständigen Stellen in der Stadt ist man sich da sehr schnell einig. Wir haben ja auch die Kooperation mit dem Kulturamt. Ich denke, durch solche Veranstaltungen, die eben ein Sichtbarkeitspotenzial, kann man das auf Deutsch sagen, auch haben, wie die Reihe Tachbut, ich glaube, damit erreicht man das sehr gut.
Sie haben von der lebendigen Gegenwart gesprochen. Ist diese lebendige Gegenwart sichtbar genug? Also offensichtlich ja nicht. Was wäre notwendig? Welche Unterstützung wünschen Sie sich?
Puh, ist eine schwere Frage.
Ja, Sie haben aber mit Sicherheit oft darüber nachgedacht. Denn Sie sind ja nicht in Ihrem abgeschlossenen Raum.
Ja. Also mit der Art und Weise, wie wir in Wiesbaden mit der Öffentlichkeit umgehen. Also Sie müssen einfach sehen, es gab vor der Shoah hunderte von Gemeinden in Hessen. Inzwischen haben Sie 11, glaube ich, Gemeinden in Hessen. Wir können nicht die Mehrheitsbevölkerung derart erreichen. Also wir werden angesprochen zum Thema Antisemitismus, als ob wir die Lösung zum Beispiel dafür hätten. Das ist nicht Aufgabe der jüdischen Gemeinden, Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist Aufgabe der Mehrheitsbevölkerung. Das ist eine Form der Unterstützung, die wir uns natürlich wünschen, dass diese, was wir auch momentan erleben mit Querdenker und rechte Gruppierungen, die sich gründen, dass die Menschen lauter werden, die dagegen sind. Das ist nicht die Aufgabe der jüdischen Gemeinden. Also Unterstützung der Mehrheitsbevölkerung wäre wünschenswert, da lauter zu sein und sich dagegen zu wehren.
Und gibt es, Mehrheitsgesellschaft, das ist natürlich auch ein sehr abstrakter Begriff, gibt es Vereine, Institutionen, Gruppen
also
jeder Art, von denen Sie sich mehr wünschen?
Ja, wir stellen keine Ansprüche so sehr, muss ich sagen.
Wir sprechen nicht über Ansprüche, deswegen habe ich Wünsche gesagt. Wünsche kann man immer formulieren.
Viel. Also wenn ich sehe, dass am 27. Januar im Programmheft sehr, sehr viele Institutionen, Kooperierende sich auch da stark engagieren. Wir haben großartige Institutionen in Wiesbaden in dem Bereich. Wir werden auch im kommenden Halbjahr mit einigen auch kooperieren. Das funktioniert recht gut. Der Punkt ist halt derjenige, der uns feindselig gegenüber gestimmt ist, der besucht keine Veranstaltung des jüdischen Lehrhauses, der besucht nicht den Tag der offenen Tür in der Synagoge. Das heißt, die Menschen, die wir erreichen, sind ohnehin schon haben schon den Willen, auch etwas dazu zu lernen. Die anderen erreicht man nicht und ehrlich gesagt, vielleicht will ich die auch gar nicht erreichen.
Ja, ist klar. Aber ich wüsste schon mal gerne, zum Beispiel die Volkshochschule. Ja. Mit denen arbeiten Sie ja schon lang zusammen und Lehrhaus ist ja auch eine Art Volkshochschule. Ja. Und in diesem Jahr Tabut hat ja auch Hartmut Boger, früherer Direktor der Volkshochschule, seinen Beitrag geleistet.
Im Lehrhaus,
im richtig. Lehrhaus.
Wird er auch jetzt im kommenden Halbjahr. Also wir kooperieren über das ganze Jahr mit den Kirchen zusammen. Wir kooperieren mit der Gesellschaft für christliche Zusammenarbeit, mit dem aktiven Museum Spiegelgasse gibt es eine gemeinsame Veranstaltung. Also das findet statt. Es kann immer ausgebaut werden. Aber so wie es momentan läuft, läuft es sehr gut. Man arbeitet auf Augenhöhe und ich bin soweit zufrieden.
Auch publizistisch, wie Sie publizistisch wahrgenommen werden?
Oder ja, das ist
kannst du da ein bisschen mehr geben?
Immer schwierig. Natürlich wünscht man sich, dass über jede Veranstaltung berichtet wird. Das geht aber überhaupt nicht. Also so wie es momentan läuft, ist es, glaube ich, ganz gut.
Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht, die zum diesjährigen Tabut-Programm gehörte, Cuando el Rey. Möchten Sie dazu etwas sagen, Herr Landau?
Also Noam Vazana ist eine hervorragende Musikerin und sie singt auf Ladino, für die Ladino nicht kennen. Das ist Judenspanisch. Also um es kurz zu erklären, für Ostjuden ist Jiddisch die Sprache und für die Sepharden, also die spanischen Juden, die also nach der Inquisition 1492 nach Nordafrika ausgewandert sind, ist es Ladino. Und wir haben schon mehrere Veranstaltungen zu diesem Thema gehabt, weil es uns auch ein Anliegen ist, weil es auch nicht bekannt ist. Auch das in Noam Vazane ist auch eine wunderbare Perle und ich wünsche alle viel Vergnügen beim Hören.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und hier geht es nochmal um Zusammenarbeit und die Erfahrungen, die Sie dadurch gewonnen haben, Herr Landau. Wir wollen das jetzt mal an einem Beispiel etwas genauer wissen. Und zwar, wie sieht die Zusammenarbeit mit Schulen aus?
Ja, das ist die Zusammenarbeit ist jedes Jahr mehr und mehr geworden. Wir haben empfangen. Natürlich alles noch vor Corona, das muss man immer dazu sagen, nicht, dass Leute erschrecken im Radio. Wir empfangen im Normalfall über 80 Gruppen jedes Jahr und die meisten sind tatsächlich auch Schulklassen, wirklich von der ersten Klasse bis zum Abitur. Sie besuchen unsere Synagoge, haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und diese werden eben von einem Vertreter der jüdischen Gemeinde beantwortet. Und es ist erstaunlich und erschreckend zugleich, dass der Begriff oder das Wort Jude an jede Schule ein Schimpfwort ist. Ob man das mit einem Besuch in der Synagoge ausmerzen kann, weiß ich nicht. Aber die Schülerinnen und Schüler, die jungen Menschen, sind schon sehr differenziert. Und ich glaube, dass ein Besuch einer jüdischen Gemeinde, um ein jüdisches Leben mal hinter den Kulissen mal zu sehen zu bekommen, hilft vielen. Auch viele Lehrkräfte wenden sich auch an uns vertrauensvoll, wenn es zu Schwierigkeiten an den Schulen kommt, wenn es antisemitische Vorfälle gibt. Übrigens, antisemitische Vorfälle gibt es ohne Juden, ja, muss man dazu sagen. Also irgendwelche Schmierereien oder Aussagen, die getätigt werden. Also die Zusammenarbeit ist gut und ist in den letzten Jahren auch gewachsen.
Wie wird denn das Judentum behandelt in den Schulen und in welchen Klassen?
Also es wird teilweise, wie gesagt, schon ab der vierten Klasse schon behandelt im Thema Religion. Und wir haben bis zum Abitur, meistens natürlich historisch, aber auch im Deutschunterricht wird das behandelt durch die Literatur. Also es ist, kann man sagen, fächerübergreifend zum Teil.
Es gibt auch ein Fach jüdische Religion als Unterrichtsfach, ne, in der Dilthal-Schule.
Genau, der ist verortet an der Dilthal-Schule.
Ist das eine einzige Schule oder machen das mehrere?
Also es war bis vor einigen Jahren, wir sind glaube ich jetzt im vierten Jahr, bis dahin fand der jüdische Religionsunterricht in der Gemeinde statt, für Kinder der Gemeinde, aber auch für nicht-jüdische Kinder. Da hatten wir natürlich begrenzte Möglichkeit, das bekannt zu machen. Seit vier Jahren haben wir einen jüdischen Religionslehrer. Wir sind die einzige Gemeinde in Hessen, die das so handhabt. Der ist ganz reguläre Lehrer an der Dilthal-Schule. Und der jüdische Religionsunterricht ist momentan, kann tatsächlich an eine andere Schule stattfinden, an der Dilthal-Schule verortet und läuft über das staatliche Schulamt. Bisweilen haben die jungen Menschen die Noten ebenfalls über die jüdische Gemeinde bekommen und die wurden aber nachträglich in das Zeugnis eingetragen. Jetzt läuft das einfach in eine Einheit. Und wie gesagt, es können auch nicht jüdische Kinder, sagen wir mal, junge Menschen an dem Religionsunterricht teilnehmen. Was wir auch haben tatsächlich.
Was möchten Sie denn, dass die Schüler lernen sollen über das Judentum?
Ja, also sie lernen ein bisschen Hebräisch, aber sie werden nicht fließend Hebräisch sprechen, wenn sie fertig sind mit dem Religionsunterricht am Ende ihrer Schulzeit. Und es sind die drei Säulen, also jüdische Geschichte und jüdische Religion. Das sind also die verschiedenen Schwerpunkte. Und die Feiertage werden behandelt, im Moment online. Wir haben jetzt gerade Chanukka, also heute ist der vierte Tag, der zu Ende gegangen ist mit Sonnenuntergang. Das heißt, wir sind jetzt im fünften Tag Chanukka. Und das Thema Chanukka wird behandelt in der Schule momentan, wie gesagt, online. Und so wird das ganze Kalenderjahr durchgenommen.
Geht es auch um jüdisches Leben in Deutschland oder in Wiesbaden?
Na gut, also natürlich sind die meisten jungen Menschen im Unterricht, sind ja Mitglieder unserer Gemeinde, denen muss man das nicht beibringen. Und die nicht-jüdischen Kinder lernen natürlich auch etwas über jüdisches Gemeindeleben. Es gibt ja außerschulische Veranstaltungen, die in der Gemeinde stattfinden. Und diese Schülerinnen und Schüler begleiten, kommen mit ihrer Klasse zu uns.
Vor einiger Zeit ist eine Aktion von Schülern des Campus Clarenthal hochgelobt und mit einem Leonardo Schul Award ausgezeichnet worden. Übrigens waren die auch mal, diese Schüler waren auch mal in der Blauen Stunde. Die Schüler hatten eine Stolperstein-App entwickelt und dabei mit dem aktiven Museum Spiegelgasse zusammengearbeitet. Wenn man die App anklickte, konnte man biografische Daten der Menschen erfahren. Wie hat Ihnen denn die Aktion gefallen?
Ja, also ich finde das Projekt sehr spannend, weil es geht eben nicht nur um diese wenige Angaben, die man auf den Stolpersteinen findet, sondern es ging um das, was das aktive Museum auch seit Jahren betreibt. Es war die frühere Geschäftsführerin Dorothee Lottmann-Käsler, mit der wir nach wie vor gemeinsam arbeiten, die eben Erinnerungsblätter ins Leben gerufen hat, wo man eben tatsächlich mehr über die Biografie dieser Menschen erfahren kann. Und auf den Stolpersteinen sind die Menschen tatsächlich einfach auch nur mit Namen und Vornamen und teilweise wird der Ort der Ermordung bekannt gegeben. Mit den Erinnerungsblättern erfährt man einfach mehr. Und das ist natürlich jeden Preis wert. Ja.
Und dann Antisemitismus haben Sie kurz angesprochen. Sind Sie im Gespräch mit den Lehrern darüber? Es ist natürlich auch eine sehr dringende Bildungsarbeit, ein Bildungsauftrag,
Also,
Antisemitismus in den Schulen zu behandeln. Haben Sie einen Eindruck, wie das gehandhabt wird?
Also wir sind im ständigen Austausch mit verschiedenen Schulen. Ich habe es vorhin erwähnt, das ist an jede Schule ein Thema. Und inzwischen finden auch Führungen online statt, bieten wir auch im Rahmen des Lehrhauses an. Hatten wir auch schon. Also ich erfahre bei jeder Führung etwas Neues über uns. Also ich habe einen Top 3, ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht, sage das mal ganz schnell. Also
sagen Sie.
Wir fliegen kostenlos mit der Lufthansa, also wir haben ständig Vorteile natürlich als Juden. Wir zahlen keine Steuern in Deutschland. Und das Perfideste, was ich jetzt Anfang des Jahres noch gehört habe, war, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland keine Gasrechnung bezahlen müssen. So, wenn man das in Zusammenhang mit Auschwitz bringt, ist es, wie ich es gesagt habe, einfach nur perfide und boshaft. Und diese Vorurteile abzubauen, dafür kämpfen wir natürlich als jüdische Gemeinde und mit den Lehrkräften gemeinsam.
Das sind dann solche Erkenntnisse, in Anführungsstrichen Erkenntnisse, die gar keine Erkenntnisse sind, sondern Absurditäten, die dann irgendeiner in die Welt setzt und die dann von den Schülern aufgegriffen werden, zum Teil auch als Provokation. Was gar nichts mit den Juden zu tun hat.
Ja, also was die Absichten dahinter sind, da kann ich nur mutmaßen. Wir leben aber in einer Welt, wo Fake News nun mal ihren Platz haben. Und es ist erstaunlich, wie viel man so hört. Wiederum sehe ich diese Aussagen ja schon als Gefahr für die Demokratie, wenn man sich anschaut, welche Straftaten und wie viele antisemitische Vorfälle wir jedes Jahr haben, ist es man kann gar nicht früh genug anfangen. Ja. Und diese Aussagen kommen übrigens teilweise von 5-6-Klässler, also 6-7-Klässler, so fängt das ungefähr an mit diesen Aussagen. Also recht früh schon.
Und falls jemand hier nicht genau hingehört haben sollte, muss es jetzt nochmal, ist mir eine Pflicht, das nochmal zu wiederholen. Juden können nicht mit der Lufthansa umsonst fliegen. Müssen wir weitermachen? Nein, das wollen wir alles gar nicht wiederholen, oder? Nochmal zurück zum Kulturpreis und der Begründung der Jury. Darin heißt es, auch unter dem Aspekt, dass im kommenden Jahr deutschlandweit das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begangen wird, unterstreicht die Entscheidung der Jury, wie bedeutsam die jüdische Kultur für unser Land und unsere Stadt ist. 1700 Jahre jüdisches Leben, dazu 70 Jahre Neugründung der jüdischen Gemeinde. Also Herr Landau, da haben Sie im nächsten Jahr viel vor.
Ja, also das war tatsächlich, also 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, es war ja damals noch gar nicht Deutschland. Also das muss ich nochmal sagen, wir sind länger hier als die Christen. Und dieses Edikt von dem Kaiser Konstantin ist also der Beleg für jüdisches Leben, also nördlich der Alpen in Europa. Nächstes Jahr tatsächlich eine digitale Ausstellung. Wir hatten ja dieses Jahr schon mal eine in Kooperation mit dem Stadtarchiv Wiesbaden über den ältesten jüdischen Friedhof in Wiesbaden, die schöne Aussicht. Und es soll nächstes Jahr eine Online-Ausstellung geben über, wird auch Auftakt sein, der Veranstaltungsreihe Tarbut Ende August mit der Überschrift Jüdisches Wiesbaden zwischen Neubeginn, also sprich 1946, Zuversicht und Zeit für jüdische Kultur. Also wie gesagt, Neubeginn 46, die Wiedereinweihung mit Unterstützung der US-amerikanischen Streitkräften hier. Die Zuversicht war der Neubau der Synagoge 1966 und Zeit für jüdische Kultur ist heute.
Und worauf können wir uns freuen? Worauf können wir gespannt sein? Sagen Sie ruhig noch mal ein paar mehr Punkte. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also
wir überschütten noch nicht, Sie uns. Wir wissen noch nicht, wo wir eröffnen werden, weil wir nicht wissen, wie die Pandemie sich ausbreitet. Hoffentlich nicht. Geplant ist das im Rathaus, wie immer, für die Veranstaltungsreihe Tarbut Zeit für jüdische Kultur. Geplant sind auch großformatige Bilder, die wir im Foyer ausstellen. Und Bilder, die, glaube ich, niemand wirklich zu Gesicht bekommen hat. Auch Mitglieder unserer Gemeinde nicht. Wir haben auch innerhalb der Gemeinde aufgerufen, uns private Bilder zur Verfügung zu stellen. Ich habe schon wunderbare Bilder bekommen aus den 60er Jahren bei Veranstaltungen, bei Festen, wo man auch sieht, wie jüdisches Leben seit 1946 in Wiesbaden stattgefunden hat. Also sind wahre Schätze, die wir zu sehen bekommen.
Und was noch? Was haben Sie noch auf der Pfanne? Sie haben vorhin angekündigt, Sie hätten schon für das Kulturprogramm, hätten Sie schon dieses und jenes für das nächste Jahr. Was ist das denn?
Die Zusage für Sister Nagila auch schon gegeben. Die sind nächstes Jahr auch wieder im Kulturprogramm des Zentralrats dabei. Die haben wir schon fest eingeplant bei uns. Ein Tag der offenen Tür wird es natürlich wieder geben. Also wieder ein Misch aus Konzert, Filme und Konzerten. Wir werden auch eine 360-Grad-Aufnahme der Synagoge haben, online stellen. Also da ist noch ganz viel geplant. Und für Ende des Jahres, da will ich aber noch nicht verraten, was es sein wird. Ich denke, wir werden bald eine Pressemeldung darüber veröffentlichen und vielleicht auch im Ende März, April, also im Frühjahr noch eine Veranstaltung, um zu erklären, was wir da genau vorhaben. Es wird auch ein Online-Projekt sein.
Aha. Und geben Sie uns doch mal eine Andeutung.
Also ein historisches Thema.
Und mehr sagen Sie dazu
Nein,
jetzt nicht.
Nein, noch nicht. Ja. Da bitte ich um Verständnis.
Ah. Ja. Und das war's für heute. Wenn Sie nichts weiter sagen, dann müssen wir jetzt mal zum Ende kommen. Mhm. Ich bin gespannt, was Sie sich alles für das Jubiläumsjahr noch haben einfallen lassen, 2021. Und wir hören uns dann bestimmt wieder, Herr Landau.
Vielleicht noch ein Appell an die ein oder andere Kultureinrichtung, wenn Sie jüdische Themen haben. Wir veröffentlichen diese gern in unserem Programmheft des Jüdischen Lehrhauses. Und unser Oberbürgermeister, Herr Mende, hat auch die Schirmherrschaft für das nächste Jahr übernommen. Darüber freuen wir uns sehr.
Gut, dann hoffen wir hier mal auf Resonanz. Steve Landau, herzlichen Dank fürs Kommen und noch ein paar schöne Chanukka-Tage. Noch drei sind es, ne?
Genau. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Diese Sendung können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich selbstverständlich mit den besten Neujahrswünschen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Blauen Stunde, Jutta Schostak. Die Musik, die Sie gleich hören werden, hat Steve Landau nicht mitgebracht. Sie ist ein Beitrag zum heutigen Thema aus dem Archiv der Blauen Stunde, Leonard Cohen und Dance Me to the End of Love.